hoffe, dass es nicht mehr unterbricht.
Einen herzlichen Dank für das freundliche Grüß Gott. Vielen Dank für Ihr Kommen. Sie verzeihen mir den süddeutschen Zungenschlag. Ich bin in einer ganz anderen Sprachregion, aber ich bemühe mich, die Einfärbungen meiner bayerischen Herkunft so zurückzudrängen, dass Sie mich verstehen und dass niemand Dolmetscheraufgaben übernehmen muss. Das ist nicht ganz einfach, weil ich in der Erwachsenenbildung bei mir zu Hause, vor allem wenn es Glaubensthemen sind, manchmal sehr stark in den Dialekt gehe, weil manchmal so in der ursprünglichen Sprache der Menschen aus ihrer Region Dinge am besten auf den Punkt gebracht werden. Das will ich heute vermeiden. Sie haben mich eingeladen zu einem Thema, wie Sie in der Einführung sagten, das viele bewegt, das die gesellschaftliche Diskussion beschäftigt. Im Moment ist die gesellschaftliche Diskussion ja fokussiert auf die Flüchtlingsproblematik. Die Menschenwürde steht hier zur Diskussion, genauso wie die administrative, die politische und die ökonomische Verarbeitung dieses Problems. Es diskutieren also die Menschenrechtler, die Ökonomen, die Politiker, die Juristen, und das ist eigentlich sehr verwandt zu unserem Thema des Umgangs mit den Grenzfragen des Lebens. Da steht auch die Menschenwürde zur Diskussion. Es geht um ein würdiges Leben und ein würdiges Sterben. Darüber diskutiert die Politik. Wir haben im Moment ja diese Phase im Deutschen Bundestag, wo die Rechtsprechung zu dieser Frage des assistierten Suizids, der Beihilfe zum Suizid, neu geregelt werden soll. Vielleicht gar nicht neu geregelt wird, weil ja der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages die Verfassungskonformität der verschiedenen Entwürfe bezweifelt. Es diskutieren also die Politiker, die Ökonomen, denn die Frage ist ja zum Beispiel, wie viel Palliativmedizin können wir uns und wollen wir uns leisten? Ab wann kostet ein Patient zu viel? Ab wann ist das persönliche Budget eines Menschen mit Behinderung überhöht? Das sind ja auch durchaus ökonomische Fragen. Also Sie spüren, wenn es um die grundlegenden Fragen der Menschenwürde geht, dann ist es immer ein facettenreiches Gespräch, das geführt werden muss und wo ganz unterschiedliche Interessen wirksam werden. Wir können heute nur einen Versuch unternehmen, ein wenig Orientierung zu finden, ein paar Impulse geben. Und ich möchte von vornherein sagen, eines ist mir bei diesem Thema immer zuwider. Das ist der erhobene Zeigefinger und das ist die Rechthaberei. Ich habe erst gestern Abend, bevor ich meinen Dienst im Krankenhaus beendet habe, eine Begegnung gehabt mit einer End-50erin mit Sklerodermie. Sie sind Ärztin, Ihnen sagt diese Diagnose etwas, eine sehr unterschiedlich verlaufende Autoimmunerkrankung, die mit der Verhärtung der Sklerotisierung ganz unterschiedlicher Körperregionen und Schleimhäute und Hautregionen arbeitet. Bei ihr sind die Nieren betroffen, die Speiseröhre. Diese Frau wird künstlich ernährt. Diese Frau ist an der Dialyse, diese Frau ist auf der Endstrecke ihres Lebens. Und sie hat nur einen Wunsch. Sie ist Anästhesieschwester, war Anästhesieschwester im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Sie weiß also um ihre Krankheit und man braucht ihr nicht durch Verheimlichen von bestimmten Konsequenzen noch irgendetwas vormachen. Sie hat nur einen Wunsch, würdig zu sterben. Genau. Und dafür würde sie auch Dinge und Schritte in Kauf nehmen, die ich persönlich ethisch sehr problematisch sehe. Aber in so einem erschütternden und tränenreichen Gespräch wie gestern Abend wird mir dann deutlich, mit dem erhobenen Zeigefinger und der Rechthaberei ist es nicht getan. Empathie, Anteilnahme, auch die eigene Sprachlosigkeit vor leidvollen Situationen ist ein ganz wichtiger Anteil in der Diskussion dieser Thematik. Herr Buskotte wurde auf mich aufmerksam und hat mich damals angerufen, als ich mit einem Artikel an die Öffentlichkeit ging, das möchte ich im Voraus sagen, der auch meine persönliche Betroffenheit zu dieser Thematik zum Ausdruck brachte. 1994 verstarb meine Frau nach einer Herztransplantation. Ich hatte damals 3 kleine Kinder mit 2, 4 und 6 Jahren. Das war damals die äußere Ursache, dass ich meinen Dienst in der Lehrerfortbildung beendet habe, weil das war ein Reisejob im Bistum Augsburg. Das Bistum Osnabrück ist auch ein Flächenbistum mit großen Regionen, so ist es bei uns in Augsburg auch. Ich war unheimlich viel unterwegs und sah meine Kinder nur noch im Schlafanzug und ging dann zurück in den Schuldienst. Meine Frau ist nach einer Schwangerschaft vermutlich durch Antikörper erkrankt und die haben den Herzmuskel angegriffen, ohne dass das ärztlicherseits diagnostiziert wurde. Und als es diagnostiziert wurde, war dieser Herzmuskel bei einer Pumpleistung von unter 30%. Damals in den 90er Jahren galt das als medikamentös nicht mehr behandelbar. Heute ist man mit bestimmten Hilfsmaßnahmen da etwas weiter. Damals hat man dann die Transplantation veranlasst und nach etwa einjähriger Wartezeit wurde die in Berlin durchgeführt. Aber als Mutter von drei Kindern hatte sie immunmedizinisch die schlechtesten Voraussetzungen, hier gut davon zu kommen. Das war übrigens auch der Grund, warum das Herzzentrum Bad Oeynhausen sie abgelehnt hat. Denn das ist Wirklichkeit unseres Medizinbetriebes. Die Drittmittel und die Fördermittel solcher Hightech-medizinischen Bereiche richten sich nach Erfolgsprozenten. Und bei der Herztransplantation gab es eine wichtige Zahl, nämlich die Überlebensrate im ersten Jahr muss über 90% liegen. Und natürlich hat der Herzchirurg von Bad Oeynhausen meine Frau als Risikofaktor gesehen, diesen Prozentsatz zu senken. Und nur Professor Hetzer in Berlin war bereit, diese Operation durchzuführen, aus zwei Gründen. Er war selbst damals Vater eines kleinen Kindes und sagte mir, es gibt Situationen, da ist die persönliche Betroffenheit so, dass man über seinen Schatten springt. Und zum Zweiten war das die Zeit nach der Wende, als in Berliner Krankenhäusern an Geld kein Mangel herrschte und bestimmte Privilegien da waren, die in anderen Bereichen nicht da sind. Das ist so ein Bereich, der meine persönliche Erfahrung wiedergibt. Das älteste meiner Kinder, Johanna, kam schwer behindert auf die Welt. Sie brauchte immer besondere Hilfe. Sie litt an Koordinationsstörungen, einem Herzfehler, Entwicklungsverzögerungen, starken allergischen Erkrankungen. Und Johanna starb im Mai 2014 letzten Jahres unter dramatischen Umständen, akut, nachts, einen epileptischen Anfall mit Atemstillstand. Und nach einigen Wochen der Trauer, des Nachdenkens, des inneren Gespräches habe ich Zeilen zusammengeschrieben, wo ich da einige Dinge aufgearbeitet habe. Und die Redaktion des Christen der Gegenwart war spontan bereit, das zu veröffentlichen. Und so dem haben sie es zu verdanken, dass sie heute Abend also hier zu diesem Thema vielleicht relativ schwere Gedanken auf sich nehmen müssen. Aber diese beiden Ereignisse in meinem Leben haben mir natürlich auch deutlich gemacht, die persönliche Betroffenheit ist immer ein Bereich, der ein eigenes Argument beinhaltet. Aber, und das kann ein persönlich Betroffener leichter sagen als ein anderer, die persönliche Betroffenheit kann auch in vielen Fragen nicht das letzte Maß der Dinge sein. Sondern man muss auch bereit sein, wieder Abstand zu nehmen und reflektieren und fragen, was steht eigentlich dahinter. Und das versuchen wir heute ein wenig. Sie haben Marc Aurel zitiert, wo ja zunächst von der Kunst des Lebens ausgegangen wurde und das trifft genau unseren inhaltlichen Ansatz. Wenn wir über unsere Thematik sprechen, dann halte ich es für wichtig, dass wir das ganze Leben in den Blick nehmen. Da könnten wir mehrere abendfüllende Vorträge darüber halten und damit will ich Sie nun nicht über Gebühr strapazieren, sondern nur zwei Schlaglichter. Auf der einen Seite sehen, Leben ist voller Möglichkeiten, aber es ist auch immer begrenzt. Am Anfang des Lebens steht die omnipotente Zelle, die ja auch wissenschaftlich und juristisch umstrittene Stammzelle, in der alle Möglichkeiten menschlicher Entwicklung vorhanden sind. So wie Sie da sitzen, müssen Sie sich überlegen, hinter Ihren ganz unterschiedlichen Köpfen dieser Region verbirgt sich das Zentralorgan des Menschen. Wir schätzen heute etwa 100 Milliarden Neuronen, Nervenzellen. In diesen Zahlen gehen die Hirnforscher zwischen 50 und 200 Milliarden Nervenzellen auseinander. Also zwischen 50 und 200 Milliarden. Sagen wir mal 100 Milliarden. Jede einzelne dieser Neuronen entwickelt bis zu 10.000 Synapsen, im Schnitt, nicht bis zu, sondern im Schnitt 10.000 Synapsen zu 10.000 anderen Neuronen. Das sind die Datenautobahnen Ihres Gehirns. Es gibt einzelne Neuronen, die bis zu 250.000 Synapsen schalten. Also wenn Schüler zu mir im Unterricht manchmal sagen, Herr Epp, Ihren Gott kann ich mir nicht vorstellen, dann sage ich immer, das ist eine verzeihliche Sache. Ich kann mir nicht mal dein Gehirn vorstellen. Wenn meine Vorstellungskraft Maß dessen ist, was es gibt, dann ist die Welt sehr klein. dieses Zentralorgan Hirn mit einer Billionenzahl an Schaltungen, ich komme später nochmal auf die Hirnforschung zurück, die uns in den letzten 10 Jahren ja unglaubliche, bahnbrechende neue Sichtweisen zu vielen Fragen eröffnete, all das liegt in dieser einen Stammzelle begründet. Und das ist für mich ein tiefes Symbol, Leben ist voller Möglichkeiten. Jeden Tag. Mein ganzes Leben. Ich kann mich heute entscheiden, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen und dann freut sich der Chef der Dombuchhandlung. Ich kann mich entscheiden, für meine Gesundheit etwas zu tun und mich zu bewegen. Und ich kann sagen, heute Abend muss ich mir Ruhe gönnen und die Beine hochlegen. Ich kann in die Sauna gehen oder mich für einen Volkshochschulkurs anmelden. Ich kann den nächsten Urlaub planen, ich kann jemanden anrufen, den ich schon lange nicht mehr gesprochen habe. Ich könnte jetzt endlos reden, Leben ist voller Möglichkeiten. Und die Problematik dieser schier unbegrenzten Möglichkeiten liegt eben darin, Leben findet immer in Begrenzung statt. So wie wir ganz viele Möglichkeiten mit uns tragen, tragen wir auch ganz viele Begrenzungen mit uns. Auf die komme ich gleich zu sprechen. Und unser heutiges Ringen ist wesentlich davon geprägt, das Maß der Möglichkeiten bis ins Unendliche zu erhöhen, und das Ausmaß der Begrenzungen zu reduzieren, wie nur möglich. Wir beschleunigen unsere Fortbewegungsmittel, um schneller an mehreren Orten zu sein. Ich habe mir seit wieder, ich weiß, Sie haben einen Jahrgang gesagt, für meine Schüler bin ich schon so in, unter der Rubrik, wie zu meiner Zeit die Lehrer, die aus Russland erzählten, also gehört so ein wenig zu den Veteranen, aber ich habe es heute wieder gedacht, was haben Leute in ICEs eigentlich vor der Zeit des Smartphones getan? Es muss eine unendlich leere Lebensphase gewesen sein, die da stattgefunden hat. Das, nur so als ein Beispiel, wir haben zum Beispiel die Begrenzung der Kommunikation unendlich aufgelockert, aufgeweicht, zurückgedrängt und wir wollen immer mehr möglich machen. Wir haben die Ladenschlusszeiten immer weiter nach hinten geschoben und als uns das nicht mehr gereicht hat, sind wir in den Internethandel eingestiegen und wir können Schuhe, Bücher und alles Mögliche auch heute Nacht um 3 bestellen. Also das Maß der Grenzen soll immer zurückgehen, um das Maß der Möglichkeiten auszuweiten. Problem, wie es mir oft dabei geht, wachsen die Möglichkeiten wirklich damit? Bedenken Sie mal, wie viel Zeit wir gewonnen haben in den letzten Jahrzehnten im Bereich der Mobilität. Also zu früheren Zeiten, vor 20 Jahren, hätte ich einen Tag vorher aufbrechen müssen, um sicher nach Osnabrück zu kommen. Im Haushalt, unsere ganzen Geräte, Sie können heute abends um 5 ohne Einkaufen heimkommen und mit Gefriertruhe und Mikrowelle steht in einer halben Stunde ein Gericht auf dem Tisch. Waschmaschine, Trockner, ich brauche es nicht aufzählen, was haben wir da nicht an Zeit gewonnen? Oder in der Kommunikation, ich erzähle meinen Schülern immer, wie meine Rendezvous vereinbart wurden und da spätestens da ahnen meine Schüler, dass ich aus einem anderen Zeitalter kommen muss. Da hat man, wenn man sich am Samstag treffen wollte mit der Angebeteten, am Montag den Brief geschrieben. 16:45, das weiß ich heute noch, war in meinem Heimatort Einwurfsende, letzte Leerung des Briefkastens, was da nicht weg war. War vertane Chance. Dann hat man mitgezählt, Dienstag, Mittwoch, jetzt müsste sie ihn haben. Sie sollte aber gleich antworten, Donnerstag, Freitag, dann für Samstag hat man sich vereinbart, romantische Zeit vormittags um 10 in der Kreisstadt, weil der öffentliche Personennahverkehr hat uns keine anderen Möglichkeiten gelassen. Dann kam am Freitag der uniformierte Postbote, die Herzfrequenz ging hoch und tatsächlich das Antwortschreiben war dabei und dann fuhr man am nächsten Tag mit dem Bus in die Kreisstadt und man konnte nicht posten, bin schon unterwegs, sondern man hat bannenblickst aufs Schaufenster des Cafés geschaut, ist sie da oder ist sie nicht da. Öfters war sie da, manchmal auch nicht. Wie das Leben halt spielt, das war ein Schritt von 5 Tagen. Das geschieht mit WhatsApp in einer halben Minute. Also überlegen Sie mal, welche Zeitgewinne wir haben. Und dann frage ich mich immer, wenn wir so viel Zeit gewonnen haben, wo ist die Zeit eigentlich geblieben? Wer hat mehr Zeit? Das ist so ein Inbegriff für mich, die gewonnenen Möglichkeiten oder die zurückgedrängten Begrenzungen werden immer ausgeführt durch eine höhere Schlagzahl, aber nicht unbedingt durch höhere Möglichkeiten. Aber das ist, wer auf das Leben schaut, soll auf diese beiden Schwerpunkte schauen. Ich habe jeden Tag Möglichkeiten. Auch der schwer eingeschränkte Mensch Auch der Mensch mit einem schweren Schicksal kann Möglichkeiten ergreifen, Initiativen ergreifen. Es ist doch ganz bewundernswert. Ich zeige meinen Schülern immer einen Film von Ferdinand Schiesel, einem Münchner Original, der mit 2 Jahren an Kinderlähmung erkrankte und der daraufhin 12 Jahre in der Kinderklinik in München in der Eisernen Lunge verbrachte. Der ist aufgewachsen in der Kinderklinik. Dann kam er in die Pfennigparade, ein Behindertenzentrum in München. Und mit 25 hat er sich mit allen Behörden so angelegt, dass er sein eigenes Budget kam, dass er seine 24-Stunden-Helfer, Zivis und Sozialarbeiter selbst angestellt hat und in einer Wohnung in Berlin, in München selbstständig leben kann. Damals mit der Eisernen Lunge, jetzt mit anderen Hilfsmitteln. Der reiste nach Ceylon mit seinen Zivis, der ist Torwart einer Rollhockeymannschaft von Rollstuhlfahrern, die in der Champions League der Behindertenarbeit mitspielt, der nutzt unglaublich viele Möglichkeiten seines Lebens und vor einigen Jahren hat er geheiratet. Das ist für mich immer wieder so etwas Bewundernswertes zu sehen und immer zeigt sich eine Möglichkeit. Auch in ausweglosen Situationen, von mir hochverehrten Rainer Kunze, den großen Lyriker, gibt es das großartige Gedicht Selbstmord, wo er schreibt, die letzte aller Türen, doch nie hat man an alle schon geklopft. Auch wenn ich dieses Gefühl habe, da ist eine letzte Tür, ich finde keinen Ausweg mehr, muss ich sagen, ich habe noch lange nicht an alle geklopft. Die Potenziale sind vorhanden. Das ist der eine Schwerpunkt unseres Lebens und der andere, aber die Grenzen gehören auch dazu. Und sie tun sich täglich auf. In der Früh, in der Müdigkeit des Aufstehens oder der Dankbarkeit, dass die Nacht endlich vorbei ist. Am Abend in der Müdigkeit des Tages oder in Angst vor der schlaflosen Nacht oder was immer sein mag. Aber auch die Grenzen umgeben uns ständig. Das heißt zum einen, wir dürfen das Leben annehmen und es gestalten. So ein Neugeborenes ist ja immer wieder ein großes Wunder. Und es ist der Aufbruch ins Leben. Also bei Brot. Also Leben heißt immer aufbrechen und sich auf den Weg machen. Immer wieder. Jeden Tag neu. Und Leben heißt, das ist mir ganz wichtig, unsere menschliche Gabe, schöpferisch sein. Wir haben die Gabe, kreativ zu handeln. Ich kann schöpferisch gestalten. Sie haben die 3 Bücher zitiert, die Dombuchhandlung hat 10. Auflegen, das jüngste Buch, eingesperrt in meinem Leben, wo es mir darum geht, kommen wir aus den Zwängen eigentlich heraus, die uns umgeben. Wie viele Menschen sind eigentlich in einem Exil, in einem seelischen Ägypten der Versklavung durch Sachzwänge, durch das, den Mainstream, das, was uns das Leben abverlangt? Und da ist einer der für mich wichtigsten Ansatzpunkte, jeder von uns hat die Gabe, schöpferisch zu handeln. Ich kann am morgigen Tag kreativ ein Zeichen setzen, dass es auch anders geht. Ich kann mir etwas gönnen. Ich kann mit dem anderen etwas unternehmen. Ich kann mir etwas einfallen lassen, um eine Situation zu verändern. Das ist eine menschliche Begabung von ganz großartigem Ausmaß. Und das heißt, das Leben annehmen, schöpferisch umgehen mit meinem Leben. Entscheidungen treffen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir die Gabe haben, Entscheidungen zu treffen. Es gibt zurzeit einen ja fast Bestseller von Jochen Bauer, dem Professor für Psychiatrie in Freiburg, Selbststeuerung. Ein Plädoyer für den freien Willen. Er geht von der Hirnforschung aus und er sagt, wir haben das Go-Gehirn, das Trieb- und Basishirn, das uns immer antreibt und sagt, mach, hol, nutze alle Möglichkeiten. Klar, der frühere Mensch in der frühen Evolution, da ist Futter, das muss ich jetzt haben und ich muss so viel essen wie möglich, weil ich weiß nicht, wann ich wieder was bekomme. Und dann hat sich in der Menschheitsgeschichte der präfrontale Kortex, das Stirnhirn, ausgebildet, wo er sagt, das No-Go-Gehirn, das uns sagt, stopp, macht es nicht, ist nicht zu viel. Oder halte dich jetzt zurück um eines Zieles willen. Heute im Zug habe ich mir das auf YouTube angeschaut, weil ich das mit meinen 10-Klässlern zum Einstieg ins Schuljahr mache. Sie kennen vielleicht das Marshmallow-Experiment. Marshmallows sind diese leckeren, furchtbaren, total ungesunden Weichteile da, die man auch ins Grillfeuer legen kann und dann werden sie noch viel weicher. Kinder mögen es, Kinder sterben für Marshmallows. Und es ist ein bekannter Versuch in der Psychologie, dass man also Kinder so zwischen dem 3. und 6. Lebensjahr in einen Raum setzt vor ein Marshmallow und sagt, wenn du es 2 Minuten aushältst, dieses Marshmallow nicht zu essen, dann kriegst du 2. Und dann stellt man fest, manche Kinder mit zwar schwitzenden Händen und verkrampfter Körperhaltung schaffen das tatsächlich und verzichten auf das Marshmallow, um nach 2 Minuten 2 zu bekommen, aber eine Reihe von Kindern sagt sich, ja, was ich habe, das habe ich. Und die werden durch Kamera beobachtet, die sind allein im Raum, also es ist keine soziale Kontrolle da und die essen dieses Marshmallow. Und da sagt Bauer, das ist genau der Kampf zwischen dem Go- und dem No-Go-Gehirn. Voraussetzung, so sagt er, für ein gelingendes Leben, dass der präfrontale Kortex, die Selbststeuerung, im Leben ein Ausmaß gewinnt, das uns frei macht. Dass wir nicht nur Getriebene sind, und das drückt sich natürlich auch aus in der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Entscheidung heißt ja immer auch Scheidung. Das eine, aber dafür das andere nicht. Das ist heute eine ganz schwierige Haltung. Meine beiden noch lebenden Kinder sind 25 und 23. Und wenn ich so deren Pubertät und Abiturzeit im Nachhinein rekapituliere, dann bestand ihre Hauptlebensangst über viele Jahre darin, dass sie irgendetwas versäumen können. Dass irgendwo etwas stattfinden könnte und sie sind nicht dabei. Und damals habe ich erstmals eine Gabe des Alters schätzen gelernt, nämlich, ich brauche das nicht mehr. Ich kann darauf verzichten. Sie kennen das vielleicht auch, man kommt freitagmittags vom Leistungskurs nach Hause und dann muss man erstmal chillen. Zum Glück wurde die Chill-Out-Phase durch die Mobiltelefone abgemildert, man konnte das Liegen bereits mit der Logistik des Wochenendes verbinden. Und dann begannen die Planungen. Wo steigt man heute Abend ein? Wo sollte man um Mitternacht unbedingt dann wechseln? Und wo kann man dann noch zum Reinfeiern früh um 3 hinkommen, damit man auch die Fete mitkriegt? Ich habe dann immer nach dem Wochenende gesagt, ihr braucht gar keine Betriebspraktika machen. Für Logistikunternehmen seid ihr ohnehin geeignet durch all diese Techniken. Das ist diese getriebene Angst, ich könnte irgendetwas versäumen. Und trotzdem, oft ist es dann so, dass man gerade dann irgendwo hinkommt, wenn das Beste rum ist. Oder dort weggeht, bevor der Höhepunkt erreicht ist. Auch dieses Verhalten spart nicht aus. Wir müssen Entscheidungen treffen. Entscheidung heißt aber auch immer, für das eine und damit nicht gegen das andere, aber damit lasse ich und verlasse ich das andere. Und drücke damit aus, ich kann nicht immer alles haben. Und damit spielt sich in unserer Entscheidungsfähigkeit natürlich auch schon die Begrenzung ab. Aber die Entscheidungsfähigkeit ist der Ausdruck des freien Menschen, und der Ausdruck des selbstbestimmten Menschen. Und so können wir Freiheit und Selbstbestimmung in unserem Leben entfalten, und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Gerade in der heutigen Reizüberflutung, in den Mainstreams, die über die Menschen hereinbrechen, in der Gleichgültigkeit unserer digitalen Informationsbeschaffung. Das Internet ist was Großartiges. Wir können es nicht zurückdrehen und wir sollen es nicht verteufeln. Und all diese Dämonisierungen, die da stattfinden, helfen nicht weiter. Aber wir dürfen es auch kritisch sehen. Internet bietet unendliche Informationen. Aber alle Informationen, die über den Bildschirm flimmern, sind gleichgültig. Der größte Unsinn steht neben der tiefsinnigen Ausführung. Und es bedarf des freien und selbstbestimmten Menschen, um Wertungen treffen zu können. Um unterscheiden zu lernen, was hilft mir weiter und was beinhaltet wichtige Informationen und was ist ein völliger Schmarrn. Eine der Hauptarbeiten im Religionsunterricht ist es heute nach dem Wochenende, den Käse der verschiedenen TV-Sendungen wieder zu relativieren, dass das, was er da irgendwo auf RTL 2 gehört hat, nicht unbedingt der letzte Schluss der Weisheit ist. In diesem Umgang. Also Selbstbestimmung und Freiheit, Leben annehmen. Und ich denke, Sie sagen jetzt vielleicht, der verfehlt ja das Thema, wir sprechen vom Sterben. Aber ich mache diese Erfahrung. Menschen in der letzten Lebensphase geraten oft dann in tiefe Strudel, Orientierungslosigkeit, wenn sie nicht selbstbestimmt und frei gelebt haben. Wenn sie schon immer ein Stück Getriebene waren. Das Ja zum Leben schafft eine ganz wichtige Basis, um sich dann auch mit den Fragen auseinanderzusetzen, die uns tief erschüttern. Und an denen kommen wir nicht vorbei. Wir können die Begrenzungen nicht verdrängen. Ich will die Begrenzungen nicht jetzt da der Reihe nach und alle aufzählen, sondern nur mal 4 Schlaglichter, wo uns deutlich wird, wir sind jeden Tag begrenzt. In der Zeit. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und die Woche hat nur 7 Tage. Und unser Leben hat nur eine begrenzte Frist. Irgendwann ist unsere Zeit zu Ende. Zeit ist eine begrenzte Ressource und setzt unserem Leben eine Grenze. Auch diesem Vortrag irgendwann. Jedem Tun, jeder Lebensphase. Das ist auch was ganz Wichtiges, wenn man so mal auf Abschnitte des Lebens zurückschaut. Da gibt es diese Lebensphase des Sturm und Drang, wo man meint, man erobert die Welt, wo man sich ins richtige Licht setzen muss. Dann bindet man sich partnerschaftlich, man gründet Familie. Und ich habe es heute gedacht, wie wir am Flughafen Frankfurt angehalten haben mit dem Zug. Ich habe zwei meiner Kinder für ein Freiwilligenjahr in Afrika dort verabschiedet am Flughafen. Und als ich meine Tochter hinbrachte, damals nach dem Abitur, dass sie nach Belgisch-Kongo flog, da dachte ich mir, du bist doch erst mit der Schultüte aus dem Haus gegangen. Wo ist die Zeit geblieben? Diese Zeit der Familie geht zu Ende und jetzt ist die Zeit des Loslassens da. Und die Zeit der Neuorientierung und die Zeit eurer eigenen Lebenswege. Und das macht deutlich, wie jede Zeit begrenzt ist, genauso wie unsere Mobilität begrenzt ist. Das erfährt der alternde und der behinderte Mensch ganz besonders, dass seine Mobilität begrenzt ist. Meine Johanna, natürlich war sie nicht mein Besitz, aber so spricht man immer, sie konnte nie einen Führerschein machen. Aufgrund ihrer Wahrnehmungsstörung, ihrer Koordinationsproblematik, aufgrund ihrer Unsicherheit im Körperlichen und auch ihrer Ängstlichkeit, die dadurch veranlasst war, konnte sie nie alleinständig reisen. Sie ist herzlich gerne mit mir gereist und war da, ich habe sie auch mal auf die chinesische Mauer geschleppt bei 35 Grad und das war schon grenzwertig. Aber sie hat ganz deutlich erlebt, ihre Mobilität ist begrenzt und sie hat im Kindergarten gearbeitet, in einer Teilzeitbeschäftigung, soweit es einfach möglich war für sie. Und da war sie jeden Tag froh, wenn ich Zeit hatte, um sie hinzubringen oder abzuholen, weil der Weg für sie beschwerlich war. Und wir erfahren das, auch wenn wir hochmobil sind, in einem Lebensalter voller Tatendrang, wir sind trotzdem in der Mobilität eingeschränkt. Wir können nicht an zwei Orten zugleich sein. Und bestimmte Strecken in kürzester Zeit können nicht einmal wir überbrücken und müssen uns dem Ganzen fügen. Auch eine begrenzte Ressource, genauso wie die Gesundheit. Unsere Gelenke, unsere Organe, unser Hirn, unser Körper ist nicht auf eine unbegrenzte Laufzeit ausgerichtet, sondern ein Verschleißteil der Evolution. Und wenn man es nun ganz nüchtern sagt, also die Mediziner sagen ja, wer gesund ist, ist nur noch nicht gründlich genug untersucht. Wenn man es noch etwas böser sagt, muss man sagen, krank werden ist der normalste Vorgang des auf Vergänglichkeit ausgerichteten Körpers. Wir haben ein Leben lang Zeit, uns darauf einzustellen. Die Tatsache, dass wir krank werden, ist nichts Außergewöhnliches. Was uns zutiefst betrifft und ärgert, ist die ungerechte Verteilung. Doch wäre sie gerechter, wenn wir verteilen? Natürlich, das betrifft mich in der Krankenhausseelsorge auch, wenn ich in das Zimmer eines 92-jährigen Greises komme, der gerade mit fester Stimme seinen Neffen am Telefon zur Ordnung ruft und sagt, nein, 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 bring den Autoschlüssel, ich fahre schon selber nach Hause. Und im Zimmer daneben die 35-jährige Frau mit Krebs, mit dem Tod ringt. Dann hat man das Gefühl, so ganz gerecht ist das mit der Krankheit nicht verteilt. Aber umgekehrt sagt man sich dann auch gleich, ja, hätte ich das Recht, dem 92-Jährigen jetzt zu sagen, besser du als diese Frau? Wer verfügt darüber? Aber ganz prinzipiell ist Gesundheit eine begrenzte Ressource, wie auch die Selbstbestimmung. Spätestens in Stuttgart wusste ich heute, dass ich den Anschlusszug in Dortmund nicht mehr bekomme. Da war es aus mit dem selbstbestimmten Menschen. Und in Dortmund erfuhr ich, dass auch der Folgezug eine halbe Stunde Verspätung hat und ich war sehr dankbar, dass ich einen zeitlichen Puffer eingeplant hatte und meine Selbstbestimmung war da überhaupt nicht mehr gefragt. Und so ist es in vielen anderen Bereichen. Unser Postulat der Selbstbestimmung erfährt ganz viele Begrenzungen. Wir sind immer in einem Verbund. Ich komme in die Schule und mein Stundenplan, in Bayern haben wir erst gestern mit der Schule begonnen, und mein Stundenplan, der bei Ferienbeginn so unheimlich locker aussah, also so günstig für mich, hat es sich durch einige planerische Unwägbarkeiten, junge Kollegen, die mit Seminartagen und so weiter noch beschäftigt sind, ziemlich durchlöchert und verändert, sodass ich also wieder meine Zeitplanung umbaue. machen musste. Es war aus mit der Selbstbestimmung. Das kann ich nicht allein bestimmen, weil ich in einem Team arbeite und weil ich von Planungen nach anderen Kriterien mit abhängig bin. Und ich werde im Krankenhaus zu einem Patienten gerufen, zu einem wichtigen Gespräch, aber jetzt sind halt drei Angehörige bei dem im Raum und dann ist es aus mit der Selbstbestimmung, dass ich dieses Gespräch jetzt in dieser Zeit, wo ich mich sehr fit fühle, eingeplant habe und nach einer halben Stunde sind die Angehörigen immer noch da und dann weiß ich natürlich, wenn ich jetzt auch noch komme, ist dieser schwerkranke Patient restlos erschöpft und hat zu allem Lust, aber nicht noch zu einem Gespräch. Also auch unsere Selbstbestimmung ist eine begrenzte Ressource. Wir verfügen nicht über unsere Krankheiten. Wir verfügen nicht über unseren Alterungsprozess. Wir verfügen nicht über viele Abläufe in unserem Leben. Selbstbestimmung ist begrenzt. Und nun haben wir in der Thematik von Lebensgrenzen gesprochen, die uns zutiefst betreffen. Das oben übrigens ist ein Bild meiner Johanna hinter der Atemmaske in der Kinderklinik. Behinderung. 1987 im September wird sie geboren, sie wäre letzte Woche 28 geworden. Ein bisschen klein, 2200 Gramm, sagt die Hebamme und bringt sie in die Kinderklinik. Nach zwei Tagen kommt sie in die Uni Ulm, weil ein Herzgeräusch da ist. Man stellt eine Stenose fest, die nicht so tragisch ist. Aber dann sagt der behandelnde Kinderarzt, sie gefällt uns insgesamt. Sie hat einen Infekt, sie ist disproportional. Jetzt ein paar Tage nach der Geburt zeigen sich Auffälligkeiten und da mussten wir realisieren, wir wollten es am Anfang auch nicht wahrhaben, unser Kind ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Heute frage ich mich, wie stellen wir es uns eigentlich vor? Was ist das Maß unserer Vorstellung? Was sind unsere Designeinheiten? Wer ist normal? Zu meinen Schülern bin ich manchmal fast geneigt zu sagen, wenn ihr normal seid, bin ich gern nicht normal. Robert Antretter, lange Jahre Vorsitzender der Lebenshilfe für Menschen mit geistigen Behinderungen, hat bei einer Eröffnung einer Schule bei uns im Allgäu den wunderbaren Satz gesagt, ist der behindert, der keine Arme hat, oder der, der nicht umarmen kann? Der ist normal. Aber da ist diese Nachricht der Ärzte, dieses Kind ist nicht so, wie es sein sollte. Sie sehen also die Inhalationsmaske gegen ihren Atemwegsinfekt, den sie nach einigen Tagen hatte. Das sind die Hände meiner Frau, die sie da jeden Tag liebevoll versorgt hat. Die war so groß wie das Köpfchen dieses kleinen Kindes. Diese Behinderung von Johanna hat uns unser Leben lang begleitet, auch ihre Geschwister. Meine mittlere Tochter, jetzt im Staatsexamen als Medizinerin, sagte nach dem Tod von Johanna, ich muss mich selbst ganz neu definieren. Denn bisher habe ich mich immer über mein Verhältnis zu Johanna definiert. Das war die ältere Schwester, auf die man sehr viel Rücksicht nehmen musste, die immer anders war. Behinderung schiebt sich in dieses Leben. Behinderung als Abweichen von einer Norm, wobei wir in unserer Gesellschaft natürlich die seltsame Einengung haben, dies vor allem auf körperliche und geistige Leistungskriterien zu reduzieren. Denn wie viele Menschen weichen von Normen oder von dem, was wir als menschlich normal empfinden, ab, ohne dass man sie als behindert einstuft. Die Manager, die dafür bezahlt werden, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen. Ist das normal? Ist da nicht auch Behinderung? Aber wir sprechen natürlich von anderen Dingen, von diesen Einschränkungen, wo es auf der gesundheitlichen Ebene, auf der Leistungsebene, auf der Integrationsebene eines Menschen in normale Alltagsabläufe schnell erkennbar ist. Genauso wie wir eben mit dieser Grenze kämpfen, der Krankheit, ich habe darüber schon gesprochen, und unserer Sterblichkeit. Wie viel Freiheit hat das Leben? Behinderung, Krankheit, Sterblichkeit als Aufgabe. Lebensgrenzen. Und diese Lebensgrenzen, das haben wir nun also formuliert, sind Aufgaben. Aber zunächst müssen wir sie, jetzt kommt ein Bild, das nicht schön ist. Wir müssen sie akzeptieren als radikale Grenzen. Das ist ein Baselitz, unschwer daran zu erkennen, dass er auf dem Kopf steht. Baselitz mit seinem erschütternden Bild weg vom Fenster. Sie sehen diesen Menschen auf ein Leinentuch, auf die dunkle Wand schauend, schreiend. Das Fenster lässt Dunkelheit von draußen herein und ein kaltes Licht, das da scheint, irgendein dürrer Ast, der durch dieses Fenster auf dem Kopf steht und hereinschaut, weg vom Fenster. Das Baselitz-Bild macht für uns deutlich, Lebensgrenzen treffen uns in Mark und Bein. Wenn wir wirklich mit der Grenze konfrontiert werden, dann erschüttert es uns bis in das Innerste, wenn ich gemeint bin. Sie bedrohen die vitalen Kräfte. Dieser Mann legt beide Hände in den Genitalbereich, den Ort der Fruchtbarkeit. Man ist in die empfindlichste Stelle getroffen. Man fühlt sich in seiner ganzen Vitalität eingeschränkt und diese Lebensgrenzen können uns dann natürlich isolieren und vereinsamen, dass wir uns ganz allein fühlen. Und was für mich ganz wichtig ist im Umgang mit Lebensgrenzen, und das dürfen Sie mir glauben, weil es meiner eigenen Erfahrung entspricht, sie sind immer anders, als man denkt. Das heißt, dann, wenn wir konfrontiert werden, offenbaren sich Lebensgrenzen ganz anders, als man denkt. Ich war, als in der Nacht meine Anna auf dem Schlafzimmerboden 50 Minuten reanimiert wurde, in einer für mich schon erschütternden Weise abgeklärt. Und mir war noch 10, 15 Minuten völlig klar, das nimmt kein gutes Ende. Und ich habe in Gedanken bereits die ganze Nacht für mich abgespielt, wie gehe ich weiter. Wenn ich einige Tage danach darüber reflektiert habe, war ich wirklich auch über mich selber so ein Stück erschrocken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dieser unsagbare Moment, natürlich hatte ich mich mit dem schon auseinandergesetzt, ich komme dann aber nochmal drauf, wenn er da ist, ist er immer anders, als man gedacht hat. Die wirklichen Lebensgrenzen in der konkreten Erfahrung sind anders, als wir das im Voraus dachten. Das ist nämlich ganz wichtig im Blick auf diese Frage, dass wir immer entscheiden wollen, wie es in bestimmten Situationen mit uns ablaufen soll. Wenn die Situation eintritt, stellt sich das Problem oft ganz anders dar. Aber auch wenn diese Lebensgrenzen uns so erschüttern, sie sind Aufgaben. Weichenstellungen sind nötig. Das heißt, wir können, wie, darum habe ich vom Leben im Umfassenden gesprochen, wir gehen auf ein Leben zu und wir sollen entscheiden, schöpferisch tätig werden. Und zwar nicht nur mit den Potenzialen, dass ich sage, lese ich jetzt heute lieber oder bewege ich mich? Fahren wir im Sommer in die Berge oder ans Meer? Also diese positiven Möglichkeiten nutzen. Was entfalte ich an meinen Potenzialen? Sondern diese Weichenstellung, diese Entscheidungskompetenz soll uns auch begleiten, wenn wir den Grenzen begegnen. Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun, um auf bestimmte Situationen vorbereitet zu sein? Wie lasse ich diese Wirklichkeit in mein Leben hinein? Da gibt es für mich einige wichtige Schritte. Der erste Schritt sind die klärenden Gespräche. Ich muss mich informieren. Wir haben heute das große Thema der Betreuungsvollmacht und der Patientenverfügungen, des selbstbestimmten Umgangs. Da muss man sich informieren. Da gibt es den Königsweg auch nicht. Aber man sollte mit Leuten, die davon etwas verstehen, einmal sprechen, was können wir tun, wie können wir helfen. Man muss sich austauschen, als erstes austauschen mit den Menschen des eigenen Vertrauens und dort tabuisierte Fragen thematisieren. Ich war vor einigen Wochen, sind schon Monate, war im Winter, im späten Winter, bei mir in der Gegend eingeladen, ein stark besuchter Abend über Patientenverfügung, Vollmacht. Und da war dann auch die Kernfrage, in welchen Familien wird über diese Fragen eigentlich gesprochen? Bitte schön, nicht jetzt, an Ostern, diese Thematik. Also jetzt sind wir so schön beisammen, jetzt verdirbst du die ganze Stimmung. Es findet immer Gründe, dass man nicht über Krankheit sterben und bestimmte Situationen, die man hofft, dass sie lange nicht eintreten, spricht. Aber dies ist ein ganz schweres Versäumnis. Natürlich soll nicht jedes Familientreffen, aber was, wenn ich jetzt einen Schlaganfall habe? Also das ist die Spaßbremse pur, wenn wir hier also immer uns selbst im Weg stehen. Aber irgendwann mal müssen wir uns im vertrauten Kreis austauschen. Wovor haben wir Angst? Wie hätten wir es denn gerne? Was ist mir wichtig? Ich hatte in Berlin, im Deutschen Herzzentrum, das Glück, mit meiner Frau zwischen der Operation und dann den schlimmen Abstoßungsreaktionen viele Gespräche zu führen in einer Phase, als wir nicht wussten, geht es gut aus oder nicht. Es ging damals um die Einschulung der behinderten Johanna. Es ging um die Frage der häuslichen Verhältnisse, wie mit Kindern gelebt werden kann, wenn die Mutter nicht da ist. Wir haben uns ernsthaft und intensiv ausgetauscht. Bis dahin, dass meine Frau zu mir auch mal gesagt hat, und wenn ich sterbe, dann weißt du, dann bist du vom Treuegelübde entbunden. Ist mich nicht meine Vorstellung, dass du dann bis ans Lebensende mönchisch leben musst. Das sind Gespräche, die schon unter die Haut gehen, wo es dann dem Partner auch unwohl ist, wenn die Frau so etwas ausspricht. Im Allgäu gibt es da einen bösen Witz. Witze sind ja immer eine Entlastungsfunktion, wo die Bäuerin, die im Sterben liegt, auch zum Mann sagt, geil, ich habe mir dann schon gedacht, du solltest dann vielleicht wieder heiraten. Und dann sagt der Bauer, naja, jetzt stirbt das Bein. Also man geht dann unbeholfen damit um. Es gibt eine Variation zu diesem bösen Witz, dass die Bäuerin sagt, ich habe mir gedacht, wenn ich sterbe, solltest du die Magd heiraten. Dann hat der Bauer gesagt, das habe ich mir auch schon gedacht. Also das ist die noch etwas derbere Version. Aber darin drückt sich ja auch diese Hilflosigkeit oft aus. Aber was ich sagen will, nach dem plötzlichen Tod meiner Frau, ich kam zu spät, ich war auf einer Tagung, wurde angerufen und es ging dann sehr schnell, war ich unendlich dankbar, dass wir über alles Wichtige gesprochen haben. Natürlich gibt es immer Grauzonen, auch in einer Beziehung, wo man sagt, Mensch, da würde ich jetzt gerne noch mit dir sprechen. Aber über die wesentlichen Teile haben wir uns vertrauensvoll ausgetauscht. Und das hat mir in vielen schwierigen Situationen dann auch des Umgangs mit den Kindern ganz tief geholfen, dass ich wusste, ich lebe hier in einem gewissen Einklang, ich weiß, was du wolltest, was deine Intentionen waren. Und darum halte ich es für so wichtig, dass wir diese klärenden Gespräche einmal führen und mit vertrauten Menschen an Fragen und Gedanken teilhaben lassen. Sonst entstehen so diese unausgesprochenen Situationen. Das ältere Ehepaar in dem viel zu großen Haus, der Garten verwildert langsam. Die Kinder kommen alle 2-3 Wochen und sorgen wieder mal für Ordnung. Und sie wollen jetzt nicht sagen, wir würden gerne in ein betreutes Wohnen gehen oder uns reduzieren. Das empfinden die Kinder dann als moralischen Druck, dass sie noch öfters kommen sollten oder dass wir uns vielleicht vernachlässigt fühlen. Nein, das sagen wir nichts. Die Kinder spüren, die Eltern sind langsam überfordert, aber sie sagen auch nichts, denn das schaut dann so aus, als wollten wir ans Haus ran oder wollten wir hier irgendwo materielle Vorteile. Und dann begegnet man sich oft über Jahre in einem unausgesprochenen Rahmen und hat eigentlich dasselbe Empfinden. Und dann tritt ein Moment ein, der Schlaganfall, der Oberschenkelhalsbruch oder irgendeine Situation, dann hat man keine Möglichkeit mehr, sich auszutauschen, sondern da muss man knallhart entscheiden. Und dann fallen auch oft unglückliche Entscheidungen, mit denen man dann hadert, die man wieder korrigieren will. Darum ist es wichtig, rechtzeitig zu sprechen, und zwar ohne Not. Man redet viel leichter über solche Dinge, wenn nicht die konkrete Not da ist. Und ich habe jetzt zu Hause mein Haus umgebaut, auf die Zeit nach Johanna, grundlegend saniert. Auch heute waren noch die Handwerker da, als ich wegfuhr. Und es waren in den Semesterferien meine Kinder da und mir war es ganz wichtig, denen zu sagen, von diesem Haus und dem Aufwand, der da jetzt betrieben ist, dass ich meine Lebensheimat habe und ihr sollt sie da jederzeit haben, wenn ihr sie wollt, soll auf euch kein Druck ausgehen. Und wenn ich von heute auf morgen nicht mehr da bin und ihr wollt das verkaufen oder sonst etwas machen, ihr habt eine völlige Freiheit, es gibt keine Verfügung und keine Erwartung und schon gar nicht die, dass ihr dann rechtzeitig zur Seite steht, um mir bei der Gartenarbeit oder irgendetwas zu helfen, das sollt ihr wissen. Denn ich habe umgekehrt erlebt, dass mein Vater, Jahrgang 1910, Kriegsgeneration, mein Vater war sehr alt, als ich auf die Welt kam, immer so einen versteckten Druck ausgeübt hat, der Sohn sollte doch Lasten von ihm nehmen. Und ich habe das immer so als ein Stück Gewissensdruck verspürt, nur nicht das tun zu können oder nur mit schlechtem Gewissen zu tun, was ich eigentlich als meine Lebensplanung tun will. Die rechtzeitigen Gespräche. Und diese klärenden Gespräche, dieses Vertraute sich austauschen, das ist auch ganz wichtig, wenn dann die ernsthaften Situationen anstehen. Denn oft genug sieht man dann im Krankenhaus, wenn man Fragen stellt an die Angehörigen, man hat nie darüber gesprochen. Ich erlebe es jetzt, meine 91-jährige Mutter im Pflegeheim ist auf der Zielgerade. Ich war heute früh noch bei ihr und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie nochmal sehe. Also sie ist wirklich in den letzten Tagen. Und da ging jetzt, sie stellte die Nahrungsaufnahme ein. Sie hat Vorflimmern. Da war die erste Frage, sollen wir es ins Krankenhaus tun? Da habe ich mit einem befreundeten Arzt telefoniert, der Chefarzt war, der hat das Nachwort hier in den ersten Buch geschrieben, die Sonne sehen, Dr. Wolfgang Flederer. Da hat er gesagt, das kannst du schon machen, aber er sagte gleich, was sie tun. beim Vorhofflimmern und der niederen Pulsfrequenz setzen die einen Schrittmacher. Dann ist erstens ein geldwerter Fall, dann kann man aus dem alten Menschen auch noch Kapital schlagen. Und zweitens hast du dann ein Problem an der Backe. Denn dann wird hier etwas verlängert, was wohl vom Gesamtzustand nicht mehr sehr sinnvoll ist. Und gestern nun die Frage, Nahrungsaufnahme, sollte hochkalorische Nahrung einmischen, die Beinahrung, also ein Doping betreiben. Zum Glück habe ich mit meiner Mutter, mit der ein sehr schwieriges Verhältnis die letzten Jahre hatte, weil sie auch manchmal aus einem hohen Gewissensdruck, sie war ein bisschen Opfer ihrer überreligiösen Erziehung in manchen Bereichen, aber zum Glück habe ich darüber mit ihr gesprochen und weiß ihren Willen, dass sie sagt, wenn es dann mal ansteht, dann muss es nicht sein, dass man noch alles auf die Beine bringt, um hier ein paar Wochen rauszuschlagen. Und das ist für mich eine Beruhigung, dass wir darüber gesprochen haben. Dass ich nicht das Gefühl habe, willst du jetzt ein bisschen die Zeit verkürzen und es dir leichter machen und diesen quälenden Weg abkürzen, sondern ich kann gut gewissen sagen, wir haben darüber gesprochen und haben einen Einklang. Aber dieses Miteinander sprechen muss ja vielleicht auch zu Konsequenzen führen. Wir haben heute die Möglichkeit, Vorsorge zu treffen. Welchen Weg Sie wählen, müssen Sie selbst entscheiden, aber ich kann meinen eigenen Willen bekunden und zum Ausdruck bringen. Ich persönlich habe keine Patientenverfügung, sondern ich habe eine Vollmacht ausgestellt für einen Menschen, den ich voll und ganz vertraue. Und der über meine Befindlichkeiten weiß. Ich persönlich habe das Problem, die Patientenverfügungen sind oft nach 2-3 Jahren nicht mehr auf dem Stand der modernen Medizin. Also die sind in einem ganz schnellen Wandel, wo ich sage, wenn ich sie wirklich differenziert machen will, muss ich viele Dinge ausschließen, einschließen, die sich dann vielleicht in einem halben Jahr schon wieder anders ausschauen. Andererseits raten viele auch zu Recht dazu, weil das einen Rahmen schafft, in dem man vor allem heute in der Klinik die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen und hier auch eine juristische Sicherheit zu haben. Welchen Weg der Vollmacht, der Willensbekundung man geht, das muss man sich ausgiebig informieren. Da gibt es bei den Wohlfahrtsverbänden, bei den Hospizvereinen auf vielen Ebenen sehr, sehr gute Beratungseinheiten. Das können wir heute jetzt nicht erschöpfend hier klären. Aber wichtig ist es, dass ich meinen Willen bekunde und Regelungen für den Fall der Fälle treffe. Das beginnt ganz banal, auch schon in einem großen Übrigens, dafür gibt es kein geeignetes Alter. Denn wann uns der Zustand ereilt, das wissen wir nicht. Und ich halte es für eine der verantwortungslosesten Haltungen, ich bin doch erst 50, muss mich damit nicht beschäftigen. Sie wissen alle, wie verschiedene Krankheitsbilder ganz schnell Menschen jeden Lebensalters ereilen. Wir wissen nicht, wann wir es brauchen. Darum sollte man sich damit frühzeitig beschäftigen und auch seine Willenserklärung abgeben. Und das ist im fortschreitenden Lebensalter, da geht es nicht nur, welche medizinischen Hilfen will man bei welchen Situationen ablehnen, sondern da geht es auch zum Beispiel für ältere Menschen darum, welche Wohnform können wir uns denn vorstellen, wenn die Kräfte nachlassen. Dass wir eben dann nicht nur behandelt werden und dort untergebracht werden, wo Platz ist, sondern dass wir vielleicht frühzeitig die Weichen stellen. Ich erlebe das jetzt bei meiner Schwester, die Mitte 60 ist, kinderlos mit ihrem Mann, die mieten sich jetzt in einer Anlage ein, die auch als betreutes Wohnen durchgehen kann. Obwohl die voll vital sind und mit dem Cabrio in der Gegend rumfahren und keinerlei Anzeigen. Aber sie sagt, wenn ich jetzt nochmal umziehe, würde ich so umziehen, dass ich nicht nochmal umziehen muss.
Ja, ist auch gut.
Und zwar in einer Einheit, wo ich dann weiß, da kann ich die entsprechende Hilfe, meine Kinder lachen ein bisschen, wenn sie in dem Alter für den Zustand seiner Seite, Vorsicht! Das ist eine andere Situation auch für ein kinderloses Paar, wo man dann mehr auf sich gestellt ist. Und wann ist der richtige Zeitpunkt? Die Form des Wohnens, die Gesundheitsvorsorge, die Einstellung auf die Situation, dass Kräfte nachlassen, dass gesundheitliche Einschränkungen kommen, dass die Bewegungsfreiheit geringer wird. Für viele ältere Menschen ist das heute ein ganz, ganz großes Problem, dass sie in Wohngebieten sind, wo weder der Arzt noch die Apotheke noch der Lebensmittelmarkt in fußgängiger Erreichbarkeit ist und sie somit weitgehend abgeschnitten sind vom öffentlichen Leben und abhängig sind von Fahrdiensten. Damit schon hohe soziale Belastungen auch auftauchen. Und das kann man nicht, wenn man merkt, jetzt komme ich nicht mehr in die Apotheke regeln, sondern das hat damit zu tun, dass man sagt, wann mache ich mir eigentlich Gedanken, wie will ich mein Leben später ein Stück organisieren, wenn die Kräfte nachlassen. Wenn die Möglichkeiten geringere werden und ich kann Vorsorge treffen. Um diese Vorsorge zu treffen, die man ja auch immer wieder korrigieren kann, man kann sich da auch wieder in seiner Meinung ändern, Aber da ist es für mich ganz wichtig, dass man sich grundlegend auseinandersetzt. Voraussetzung, dass dieser Weg einer sinnvollen Vorsorge gegangen werden kann, ist es, dass ich mich meiner eigenen Vergänglichkeit stelle, dass ich die Grenzen als Teil meines Lebens akzeptiere und bejahe, nicht ständig wegschiebe und verdränge. Und das hat sehr viel mit Spiritualität zu tun, dass ich auch für verdichtete Erfahrungen sensibel werde. Wenn verdichtete Erfahrungen, wenn Leben zu Ende geht in meiner Umgebung, wenn Menschen vor schweren Grenzen stehen, wenn in Begegnungen etwas ganz Wichtiges geschieht, wo ich merke, darauf kommt es für mich an. Auseinandersetzung heißt, mich auch meiner Lebensquellen zu vergewissern und sie mir bewusst machen. Woraus lebe ich? Wenn ich habe einen Patienten gehabt, letztes Jahr um diese Zeit. Brauereiunternehmer aus dem Bayerischen, erfolgreich, reich, kinderlos mit seiner Frau, frühzeitig in Rente, das Vermögen angelegt auf Teneriffa, eine Villa in Teneriffa und hat dort in Saus und Braus gelebt. In der Meinung, ich werde nie krank. Dann kamen verschiedene, kam eine Schulterfraktur, kam ein Prostataproblem, ich zähle jetzt nicht weiter auf, was da noch alles da war. Und auf einmal merkte er, die Gesundheitsversorgung in Teneriffa war überhaupt nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Dann flog man Knall auf Fall zurück nach Deutschland. Man hatte keine Wohnung, keine sozialen Bindungen. Man hat sich dann bei der Schwester der Frau eingemietet, ohne Perspektive der Zukunft. Die waren da dann 3 Monate als Untermieter und wunderten sich, dass Schwager und Schwester langsam ein bisschen unbequem werden. Er hat nur geschimpft, er fiel in eine tiefe Depression. Jeder Arzt war blöd, keiner hilft ihm jetzt. Eine unglaubliche negative Haltung. Und ich habe ihm dann irgendwann mal gesagt, ich bin dann auch böse und habe gesagt, haben Sie eigentlich auf Teneriffa geglaubt, Sie werden 120, träumen dann von einer hübschen jungen Frau und entschlafen dann an einem leisen Fachhofflimmer? War das so Ihr Trugbild? Da kommen nie Einschränkungen in meinem Leben, Situationen, wo ich mich auseinandersetzen muss und dem stellen muss und mich auch bewusst machen muss, also lebe ich jetzt nur aus diesem Happening in Teneriffa? Oder gibt es in meinem Leben auch andere Fundamente, wo ich sage, die wanken nicht und brechen nicht alle weg und die muss ich nicht alle im Container dann zu großem Wertigkeitsverlust transportieren lassen, sondern die halten mein Leben auch in kritischen Situationen. Die Frage nach den eigenen Fundamenten, nach der Sinnfrage, die lebendige Sinnfrage ist für mich eine zentrale Basis, um die innere Bereitschaft zu entfalten, sich auf die letzten Dinge des Lebens auch vorzubereiten, einzustellen und Entscheidungen zu treffen, mit denen wir dann gut leben können. Es geht ja nicht entscheiden und denken, naja, jetzt hoffen wir, dass morgen noch nicht ist, vielleicht übermorgen, sondern Entscheidungen machen auch frei und ich sage, damit kann ich jetzt leben. Und ich habe dafür vorgesorgt und habe Weichen gestellt und meinen Willen bekundet und das beruht auf einem gefestigten Fundament. Und in dieser Entscheidungsfindung, und das ist jetzt der heikle Punkt, und das, was Sie in der Begrüßung angesprochen haben, ist es auch wichtig, die Grenzen der Autonomie zu realisieren. Wir leben immer in Beziehung, niemals allein für uns. Wir kommen aus einer Beziehung, wir leben in Beziehung, wir sprechen nur, weil wir es aus der Beziehung lernen. Aus der Beziehung wächst unser Selbstwertgefühl. Nochmal die Hirnforschung kurz zitiert. Selbstwertgefühl, Empathie, Gefühlssicherheit erwächst aus dem intensiven Kontakt in den ersten 2 Lebensjahren mit einem stabilen Gegenüber, weil sich in dieser Phase die Spiegelneuronen ausbilden. Und man aus der Mimik und der Körpersprache und der Zuwendungsäußerung des Gegenüber in den eigenen Neuronen die Gefühlswelten, die Fähigkeit der Einfühlung, der Wahrnehmung, wie es einem anderen geht, entwickelt und daraus wächst dann die Selbstsicherheit, dass ich mich und den anderen unterscheiden kann und einfühlen kann. Und das ist ein tiefes Beziehungsgeschehen und die Erziehungswissenschaftler sagen heute, wenn wir die Kindertagesstätten schon haben müssen, wir müssen sie haben, dann müsste der Personalschlüssel, um das zu gewährleisten, eine Fachkraft auf 3 Kinder sein. Die Realität ist in Deutschland, in den meisten Bundesländern, eine Fachkraft auf 6 Kinder. Und da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass das nun nicht eine Bezugsperson ist, das haben nämlich die Hirnforschungsversuche gezeigt, es muss eine Bezugsperson sein, sondern das sind wechselnde Kräfte, die dann noch mit administrativen Aufgaben befasst sind, also gar nicht nur für die Kinder da sein können. Und da liegt ein ganz großes Potenzial der Gefährdung. Aber das zeigt, wie sehr wir aus Beziehung leben. Unser Selbstwertgefühl, unsere Beziehungsfähigkeit wächst aus der Beziehung, aus dem Grundvertrauen, das wir bilden. Und das ist das Interessante an der heutigen Hirnforschung, das ist nicht nur psychologische Mutmaßung, ja, irgendwo hängt es zusammen, sondern die Hirnforschung zeigt, das bildet sich ab tatsächlich in untersuchbaren Hirnstrukturen, die wir heute durch die fortgeschrittene Technik auch beobachten können und austesten können. Das ist eine Wirklichkeit. Also wir leben immer in Beziehung und deswegen gibt es nie eine Entscheidung, die nur mich angeht. Sie betrifft immer andere. Ich wurde vor 2 Jahren nachts in die Klinik gerufen, Intensivstation, früh um 3, Suizidversuch einer 50-jährigen Frau. Wurde reanimiert, kam in die Klinik, Zustand aussichtslos. Hirnödem hat sich ausgeprägt, also ein kleines Krankenhaus, ich bin in Otto Beuren, ich weiß nicht, wer die berühmte Barockbasilika von Otto Beuren kennt, die ja auch weltberühmt ist und die großen Konzerte dort. Das ist ein kleines Krankenhaus, da werden die Bilder dann nachts auf dem Teleweg nach Augsburg ans Zentralklinik geschickt, die Neurologen sagten, keine Chance mehr. Die Frau war aber schon beatmet, ich wurde gerufen, um die Angehörigen aufzufangen. Der Mann, der Bruder und der Neffe waren schreiend im Flur. Dann haben wir erstmal Kaffee getrunken und ins Gespräch gekommen. Und dann bin ich im Morgengrauen mit denen nach Hause gefahren. Mir war im Gespräch dann schon klar geworden, da war schon wohl eine latente Depression da, aber mir war auch klar, das war eine Reaktion auf Schwierigkeiten mit dem Mann. Wenn ich es ganz vulgär sage, der Suizid als Bestrafung des Mannes. Aber als wir nach Hause kamen, sah ich das eigentliche Desaster, die 75-jährige Mutter der Frau. Da ist mir klar geworden, so eine Entscheidung, die trifft am allermeisten manchmal Menschen, die wir gar nicht im Auge haben, wenn wir eine Entscheidung für uns treffen. Diese Mutter, die ich dann später auch als Patientin nochmal kennengelernt habe, die sich nie mehr erholt hat, von dieser Erfahrung, ich konnte mein Kind nicht im Leben halten. Das muss uns deutlich machen, ich kann nicht sagen, diese Entscheidung geht nur mich an. Wenn jemand für sich entscheidet, und das hat mit dem selbstbestimmten Suizid durchaus zu tun, ich scheide aus dem Leben, dann hat das für seine Angehörigen, für seine Umgebung Konsequenzen. Und er muss zumindest überlegen, mute ich ihnen diese Konsequenzen zu? Oder fragen sich diese Menschen fortwährend in Zukunft, habe ich zu wenig getan, um seine Lebenskräfte zu mobilisieren? Laden sich Schuldgefühle ab auf diese Menschen der nächsten Umgebung. Ganz abgesehen natürlich von dem, was diskutiert wird, inwieweit baut sich ein Druck auf, dass andere sagen müssen, naja, vielleicht sollte ich mich auch mal damit auseinandersetzen. Das sind so Allgäuer, sind manchmal sehr heftige Leute bei mir. Und ich komme dann manchmal zu so alten Leuten, wenn sie mich schon kennen, ins Krankenzimmer und dann sagen, mei Herr Epp, jetzt muss ich doch im Dialekt reden, man sollte zu alt werden. Man sollte nicht zu alt werden. Manchmal Allgäuer brauchen manchmal den groben Klotz auf den groben Keil, weil ich etwas böse und sage, wann wäre es Ihnen denn recht gewesen? Was hätten Sie denn gesagt, wenn vor 2 Jahren die Schwiegertochter gemeint hätte, Oma, langsam wäre es Zeit? Dann wären Sie doch bitterbös gewesen. Also es ist ein ganz zweischneidiges Schwert und diese Selbstbestimmung, ich sage, wann mein Leben zu Ende sein hat, zu sein hat. Das betrifft natürlich in erster Linie mich, aber immer eine Umgebung der Beziehungen, in denen ich lebe. Und das ist eine enorm große Verantwortung. Es gibt oft Leute, die sagen, das geht nur mich etwas an. Und wenn ich da ins Gespräch komme und sage, das stimmt doch gar nicht. Da leben Menschen seit 50 Jahren an deiner Seite und die soll das jetzt nichts angehen. Und wie es denen danach geht, das ist egal, die müssen selber schauen, wie sie damit fertig werden. Nein, so einfach ist es mit der Autonomie. Und genauso ärgert es mich manchmal, wenn Leute sagen, ich will anderen nicht zur Last fallen. Und ich will mich den anderen nicht zumuten. Da hätte ich heute im Zug auch einige gesehen, die unter diese Rubrik fallen würden. Anderen zur Last fallen, aber nicht aufgrund von Krankheit und Pflegebedürftigkeit. Und wenn ich Auto fahre, fahre ich vielleicht auch anderen zur Last. Ich erzeuge Lärm und Abgase. Was ist das für ein Denken? Dass auf einmal eine Last nicht mehr zu verantworten ist, nämlich die, dass ich Fürsorge brauche. Und Und ich muss da jetzt dazu sagen, Fürsorge ist etwas, das darf bei uns nicht denunziert werden als ein Makel. Wir sind von Geburt an auf Fürsorge angewiesen. Und Fürsorge ist Ausdruck einer tiefen Empathie und Sensibilität. Ich nehme dich, Mensch, auch an, wenn deine eigenen Kräfte nicht ausreichen, selbstbestimmt alles zu verrichten. Wir sind niemals ohne Fürsorge lebensfähig. Die Kinder brauchen Fürsorge, die Jugendlichen brauchen es natürlich auf eine andere Art und Weise. Und viele Erwachsene brauchen es auch, das Zuhören, das Anerkanntwerden, das Begleiten in Lebenskrisen, in Situationen. Wie viele junge Mütter habe ich im Krankenhaus, die brauchen Fürsorge in ihrem Familienburnout, in ihrem Beziehungsstress, in ihrer tiefen Erschütterung, wo alle Fundamente wegbrechen. Und so brauchen wir es im Alter auch. Und die Fürsorge öffnet Portale. Ich habe Ihnen gesagt, ich habe zu meiner Mutter kein einfaches Verhältnis. Ich bin weit weg, darum kann ich da ein bisschen drüber sprechen. Meine Mutter kommt aus einem erzkatholischen Familienverbund. Bruder ist Professor für Theologie gewesen im Bayerischen. Da hat man sich immer der Sünden gefürchtet. Da war man immer der Lebensangst mehr zugetan als der Lebensfreude. Die Kindergebete, die wir abends sprechen mussten, die waren dazu angetan, Psychosen zu erzeugen. Und meine Mutter hat viel für meine Kinder getan, als die Mutter gestorben war. Aber ich musste auch Kämpfe fechten und manches Nachtgebet zensieren. Und mich auch manchmal auseinandersetzen und meine Kinder beschützen vor der Erziehung, die ich genossen hatte. Das war nicht immer einfach. Und meine Mutter war dann manchmal bitterböse und gab Auseinandersetzungen. Und das hat sich aber jetzt im Alter sein, in ihrer Demenz immer wieder mal ein bisschen fortgesagt, ja, du bist ja nie da und so Dinge, die sie immer losgelassen hat. Und letzte Woche, sie nimmt ihre Nahrung nicht mehr selber auf, ist bettlägerig, habe ich sie zweimal in ihrem Bett neu gebettet. Sie haben die Kubitus, habe sie umgelagert und habe sie mal hochgezogen. Und dann habe ich versucht, sie zu füttern und wieder ein bisschen Brei einzuflößen. Das habe ich mit meiner Mutter, die 91 ist, noch nie getan. Und in diesem Moment der Fürsorge habe ich ein ganz neues Beziehungsgefühl entwickelt. Ich bin meiner Mutter in einer Art und Weise begegnet, wie ich ihr zuvor nie begegnet. Es war eine Form von Zuwendung möglich, mit der ich zuvor immer etwas Schwierigkeiten hatte. Zwischen uns hat nie eine sehr große und körperliche Nähe geherrscht. Und das ist mir heute eigentlich in Zug ausgekommen. Fürsorge verleiht uns vielleicht die Fähigkeit des menschlichen Antlitzes und Gefühle in einer ganz elementaren Weise auch zu zeigen. Und so ist es auch etwas Wichtiges, an uns selbst Fürsorge zuzulassen. Zu akzeptieren, es gibt eine Lebensphase, da bedarf ich mehr der Zuwendung und der Fürsorge, um mein Dasein gut voranzubringen. Und das ist kein Makel, sondern das ist Teil unseres Lebens, die wir nie ganz auf uns alleine gestellt sind und deren Autonomie immer eine Grenze hat. Und was mir noch wichtig ist, Leid, Schmerz und Tod lassen sich nicht antizipieren, vorwegnehmen. Ich habe das schon mal gesagt, das gehört auch die Grenzen der Autonomie. Ich kann nicht sagen, wenn das und das passiert, dann dreht der Knopf um, dann schaltet ab oder dann gibt mir die Zyankali-Tablette. Sondern wenn die Situation eintritt, ist es nochmal ganz anders. Und ich muss immer dieses Aber in mir selber tragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die und die lebensverlängernden Maßnahmen will. Aber es könnte sein, dass das in der Situation selbst sich anders darstellt. Wir kommen zum Ende. Wie viel Freiheit hat das Leben? Es sind viele Dinge nun kurz angerissen und Sie können das im Gespräch gerne vertiefen. Für mich sind zwei Schlussgedanken wichtig. Leben hat die Freiheit, Lebensfreude zu pflegen. Und dazu möchte ich Sie ermutigen und ermuntern. Im biblischen Kontext ist Leben ein Geschenk und wir sind von Gott gewollt, dass unser Leben gelingt. Das ist die Grundbotschaft der Bibel. Und Leben gelingen heißt, ich darf mich an diesem Leben freuen und es ist eine wichtige Freiheit meines Lebens. Und damit kann ich heute anfangen, mir selbst Lebensfreude zu eröffnen und sie zu pflegen. Morgen früh vor dem Spiegel, das ist am Tag nicht der angenehmste Anblick, das ist mir seit vielen Jahren bewusst, morgen früh vor dem Spiegel sagen Sie sich, was gönne ich dir heute? Womit mache ich dir heute eine Freude? Das kann ganz klein sein. Aber das verändert schon ein bisschen die Perspektive des Tages. Lebensfreude pflegen als wichtige Weichenstellung, damit wir dieses Leben lieben, auch in seiner Vielfalt lieben Und damit wir Ressourcen der Kräfte entfalten und sagen, es ist gut, dass ich lebe. Und irgendwann später, dass wir sagen können, es ist gut, dass ich gelebt habe. Und ich wünsche mir ja, dass ich wie eine alte Patientin, die ich begleitet habe zum Sterben, dass ich dann wie die einmal sagen kann, es ist gut, dass ich gelebt habe, aber jetzt ist es auch gut, dass es vorbei ist.
Genau.
Es war eine Frau mit 103 Jahren, die hat zu mir mal gesagt, ich glaube, der liebe Gott hat mich vergessen. Und über die gibt es die Anekdote, dass die hat auf dem Hof ihrer Tochter gelebt, die selbst schon im Rentenalter war natürlich, und da kam der Kartoffelmann vorbei, der Kartoffeln verkauft, und der hat gesagt, und Frau so und so, wie geht's denn? Dann hat sie gesagt, naja, man isst keine 100 mehr. Aber die hat dann so auf dem Sterbebett zu mir gesagt, und jetzt ist es auch gut, dass es vorbei ist. Und ich glaube, deshalb wächst das Lebensfreude. Und diesem Bejahen des Lebens, wo ich sage, gut, jetzt bedarf das Ganze auch eines Schlusspunktes. Und mein alter Vermieter, alles Mutter, der mir meine erste Wohnung nach meiner Heirat vermietet hat, ein alter Brückenbauer, den ich dann noch kurz vor seinem Tod besucht habe, vom Krebs schon ganz zerfressen, völlig gelb vom Bilirubin und am Ende der Strecke. Und dann hat er nochmal mit Tränen in den Augen nach dem Abschied aufgeschaut und gesagt, Herr Epp, es ist ja jetzt vielleicht frivol, aber ich bin jetzt schon noch gespannt, wie es wird, das Sterben. Das ist ein Satz, der begleitet mich auch seitdem. Die Spannung, hoffe ich, kann ich für mich auch aufrechterhalten. Das ist der eine Schwerpunkt. Lebensfreude pflegen. Wie viel Freiheit hat das Leben? Und doch mich immer wieder aufmachen, aus Vertrauen leben. Blut im Frieden seiner Hände, das berühmte Grabbild von Käthe Kollwitz, das auf dem Grab ihres Sohnes, der mit 18 Jahren im Ersten Weltkrieg gefallen ist, in Berlin-Lichtenberg steht, Blut im Frieden seiner Hände, von dem Goethe-Gedicht zitiert. Die Grundhaltung des Lebens, ich vertraue mich an, ich lerne zu vertrauen. Glaube heißt Leben aus Vertrauen. Glaube heißt nicht Wiedergeben von für wahr gehaltenen Sätzen. Glauben heißt nicht nachschlagen im Katechismus, ob ich das darf oder nicht. Das gehört alles dazu und ich wünsche Ihrem Osnabrücker Bischof in der Bischofssynode in 3 Wochen alles Gute mit seinen Positionen und dass er viel Rückenwind vom Heiligen Geist bekommt, um wegzuführen von dieser dogmatischen Engführung, was darf der Mensch, was ich glaube, heißt, aus dem Vertrauen leben. Ich falle nicht tiefer als in Hände, die mich auffangen. Dieses Vertrauen habe ich an Menschen erlebt, die den Weg in den Tod gegangen sind. Und dieses Vertrauen habe ich auch selbst erfahren dürfen. Es gibt für mich in meinem Leben so einige Schlaglichter, die ich als kostbar und unwiederbringlich nie missen möchte. Und so traurig der Abschied von meiner Tochter war, die 5 Stunden auf der Intensivstation in Kempten. Wir haben uns dann entschieden, sie hat einen pH-Wert von 6,8 gehabt, als sie eingeliefert wurde. Es war klar, sie hat keine Chance zu überleben, dann haben wir auch keine lebensverlängernden Maßnahmen ergriffen. Aber ich war noch 5 Stunden bis zur Nulllinie des EKGs an ihrem Bett. Sie war weit weg, aber ich habe Abschied genommen und ich habe sie hergegeben. Und ich habe gelernt in dieser Durststrecke, kurz danach kamen dann meine Kinder, die natürlich in der Nacht nicht so schnell zu mobilisieren waren. Ich habe gelernt, anzuvertrauen. Das mindert den Schmerz nicht und das verhindert den Tränensturz nicht. Aber es macht auch deutlich, ich lebe aus einer Geborgenheit, die mich dann wieder aufzufangen vermag. Und ich denke, das ist unser spezifisch gläubiger Beitrag, den wir hier vielleicht in diese Welt einbringen können, für dieses Vertrauen einzustehen und zu bezeugen, damit das Sterben in Freiheit und Würde ein zutiefst menschliches Geschehen sein darf. Danke für Ihre lange Aufmerksamkeit.